Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, ich habe heute die Maximiliane Kugler zu Gast. Sie ist Co-Founderin bei Fabel und sie ist auch Geschäftsführerin. Aber bevor wir reinsteigen, Maximiliane, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr. Heute, ihr hört es selbst, Matthias nicht dabei. Aber dann habe ich mehr Zeit, noch ausführlicher zu fragen, worauf ich mich sehr freue. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich schon die ganze Woche heute auf den Podcast gefreut. Und wie kann man schöner die Woche beenden, als es mit dir in dem Podcast?
Ach, das höre ich natürlich gerne. Aber sag mal, Maximiliane, was muss man über dich wissen, damit man so ein kleines Bild im Kopf hat zu deiner Person?
Ja, gute Frage. Vielleicht vorneweg etwas angefangen. Ich habe meine Mitgründerin tatsächlich vor 12, 13 Jahren in Berlin kennengelernt, an der Uni. Also wir haben zusammen studiert und haben dann auch im Anschluss ja das ein oder andere Projekt zusammen gemacht, eine NGO gegründet, viel uns wirklich schon da mit dem Gesundheitsmarkt beschäftigt und einfach eine Freundschaft entwickelt. Aber diese Freundschaft war auch immer sehr definiert davon, dass wir einfach mega gut zusammenarbeiten konnten und können. Und das ist auch bis heute so. Und ja, das ist tatsächlich etwas, worauf ich und wir sehr stolz sind, dass wir uns schon so lange kennen und trotzdem ja diese berufliche, professionelle Ebene sehr, sehr gut bewahren können. Ja, mittlerweile bin ich in Hamburg, vielleicht auch interessant. Hamburg ist ganz interessant, was wirklich auch so das ganze Healthcare-Startup-Ökosystem angeht. Insofern soll dieser Fakt hier nicht unterschlagen werden. Vielleicht auch noch interessant, ich werde Mai Mama, das heißt, das ist dann mein zweites Baby neben meinem Startup, wird auch eine Herausforderung, aber gut, ich würde sagen, alle, die Startups gegründet haben, kennen sich mit Herausforderungen sehr gut aus und können die auch gut bewältigen, insofern bin ich da sehr optimistisch. Ja, ich glaube, das erstmal als kleines Sidefact zu mir.
Sehr cool. Wir kommen ja gleich noch auf die Gründungsgeschichte im Detail zu sprechen. Vielleicht vorneweg, weil du es gerade so betont hast, warum ist denn Hamburg ein gutes Pflaster für Healthcare-Startups?
Ja, wir haben uns tatsächlich, als wir überlegt haben, wir gründen, haben wir uns natürlich überlegt, wo gründen wir. Ich war in der Zeit schon in Hamburg, meine Mitgründerin Alicia war noch in Berlin, kommt auch klassisch dort aus der ganzen Startup-Bubble, also war im Company Builder, hat für große Unternehmen Startups gegründet und da war es ja schon auch naheliegend zu sagen, wir gehen eher nach Berlin, wo einfach auch die Startup-Szene nochmal deutlich florierender ist. Aber in Hamburg ist es ganz spannend, man hat hier eben ja einige große Healthcare-Unternehmen sitzen, ob es wirklich die Techniker Krankenkasse ist, also unsere größte Versicherung, die hier sitzt, oder Philips. Wir sind relativ schnell auch in so einen Inkubator gekommen von Philips und der Techniker Krankenkasse Asklepios, was natürlich am Anfang sehr hilfreich ist, wenn man einfach schon mal in so einem Ökosystem eingebettet ist als junges Startup. Und ja, das war für uns schon ein ausschlaggebender Grund zu sagen, okay, hier ist Gesundheit in Hamburg. Es ist auch nicht ganz so viel Trubel wie in Berlin. Insofern, ja, war das für uns dann irgendwie relativ schnell die Entscheidung, wir gehen nach Hamburg.
Cool. Ja, jetzt hast du so ein bisschen angedeutet, dein beruflicher Werdegang und dass ihr euch als Gründungsteam sozusagen dann auch schon lange eigentlich auf persönlicher Ebene gut verstanden habt, aber auch auf Arbeitsebene. Aber jetzt nimm uns mal mit zu dem Zeitpunkt, wo ihr ja beschlossen habt, in die Gründung zu gehen. Gab es da einen entscheidenden Moment, irgendwie besondere Inspiration, irgendwie einen Tipping Point, wo du sagst, hey, das war auch der ausschlaggebende Moment, in die Gründung zu gehen und gerade auch im Healthcare-Bereich?
Spannende Frage. Also grundsätzlich eben, wie erwähnt, meine Mitgründerin aus der Startup-Branche kommt, da juckt es einem natürlich gerne mal in den Fingern zu sagen, ich habe Lust, irgendwann mal was Eigenes zu machen. Ich glaube, das war so ihr Initialgrund zu sagen, ich habe Lust, einfach ein Startup zu gründen. Ich kam beruflich aus der Gesundheitsbranche im weitesten Sinne. Ich habe vorab ja, Unternehmen, globale Unternehmen betreut, vor allem in der Digitalisierungsfrage. Also wenn es darum geht, wirklich Gesundheitsunternehmen digitaler aufzustellen, wie sie auch vor allem ihre Patienten oder die Stakeholder erreichen können. Das heißt, Gesundheit und Digitalisierung war und ist meine Leidenschaft. Und dann gab es schon die Initiale, dass bei uns beiden, also Alisa und bei mir, ja, die eigene Pflegebedürftigkeiten in der Familie aufgetreten sind. Und wir kommen beide witzigerweise aus komplett rein Ärztefamilien. Und als dann aber bei uns, ja, die Pflegefälle irgendwie kamen, stand trotzdem jeder da und wusste überhaupt nicht, was er jetzt machen soll und wie wir das einfach handeln sollen. Das war schon ganz interessant zu sehen, wie wenig, ja, selbst vermeintlich Profis auf so eine Situation vorbereitet sind. Wie wenig digital auch funktioniert hat. Wir hatten die Herausforderung zum Beispiel, dass mit dem einen Teil der Familie, wir in Hamburg gewohnt haben, die pflegebedürftige Person aber eher in Nordrhein-Westfalen ansässig war. Und das war gar nicht so einfach, das alles irgendwie zu koordinieren. Dann haben wir Kinder immer nur festgestellt, okay, irgendwie fährt da jeder 300 Kilometer hin, um einkaufen zu gehen. Und alles andere wird nicht geschafft, wo man ja in den Bubble, in den Großstädten denkt, gut, das können wir auch anders lösen. Da muss keiner mehr wirklich einkaufen gehen, das können wir auch digital lösen. Und so kam alles zusammen, also so die eigene berufliche Erfahrung, das Wissen des Healthcare-Sektors und dann wirklich auch die eigene Betroffenheit und zu sehen, es funktioniert eigentlich überhaupt nicht und das kann ja irgendwie nicht sein.
Das heißt, ein persönliches Problem, persönliche Herausforderungen gesehen und dann aber auch mit dem Markt gematcht und gesehen, ja, da geht es noch viel mehr Menschen so in Deutschland und das wäre vielleicht auch mit dem euren persönlichen Hintergrund dann auch ein Feld, wo man definitiv auch großes Potenzial sieht.
Genau, auf jeden Fall, so würde ich es zusammenfassen.
Sag mal, wenn du jetzt auf deinen beruflichen Background bis dahin schaust, vielleicht auch auf den von deiner Mitgründerin. Ihr seid jetzt nicht komplett fremd der Branche gewesen, aber trotzdem finde ich das immer ganz spannend, auch zu fragen, was waren denn so Dinge, die ihr aus der beruflichen Erfahrung bis zur Gründung mitnehmen konntet und einbringen konntet in die Gründung? Was hat euch da am meisten weitergeholfen?
Also bei mir ganz klar wirklich meine Erfahrung aus der Gesundheitsbranche heraus. Also dass ich wirklich verschiedenste Unternehmen betreut habe, von Medizinproduktherstellern über wirklich Pharmakonzerne bis hin zu Krankenhausketten, kannte ich einfach zu dem Zeitpunkt sehr viele verschiedene Player und deren Herausforderungen in dem Markt. Und das hat schon sehr geholfen zu verstehen, okay, wie ist einfach da mal so der Status quo? Also wo stehen wir generell einfach in Deutschland im Gesundheitssystem, aber auch darüber hinaus in Europa, weil es in der Regel global agierende Unternehmen waren, die ich betreut habe. Und da hat man ja dann ganz gut einfach die Benchmark, wie läuft es denn eben in Europa mit dem ja, Stand der Digitalisierung zum Beispiel in verschiedenen Gesundheitssystemen. Und das hilft bis heute, weil auch ein Teil unserer Arbeit wirklich ist, mit verschiedensten Dienstleistern, Unternehmen zusammenzuarbeiten, ja, einfach die Insights zu wissen, was sind wirklich die Herausforderungen und auch einfach die, ja, Strukturen, nenne ich es mal, des Gesundheitssystems zu kennen, weil das ist ja schon eine Herausforderung, wenn man ein Startup wirklich im deutschen Gesundheitssystem etablieren möchte, dass man da einfach ja schon einige Türen hat, die man irgendwie mit dem passenden Schlüssel oder sehr viel Kreativität öffnen muss. Und das gepaart, und ich glaube wirklich, wenn man das so sagen kann, ist das auch unser Unfair Advantage, den wir, Alice und ich, wirklich beide haben, mit ihrer Erfahrung einfach Geschäftsmodelle zu kennen, zu verstehen, selber noch und nöcher gegründet zu haben, aus verschiedensten Bereichen, also wirklich, ja, auch so die Old Economy in die New Economy mit dem Vehikel eines Startups zu führen, das war einfach sehr und ist bis heute sehr genial, weil wir einfach nicht von vorne komplett anfangen mussten. Irgendwie was, okay, Geschäftsmodelle angeht, dann gerade ein digitales Geschäftsmodell dann in den Pflegemarkt zu transformieren, ist dann auch nochmal irgendwie eine Herausforderung. Und das konnten wir relativ schnell zusammen lösen. Und ich würde sagen, ja, das hat uns einfach geholfen.
Okay, spannend. Also über die Herausforderung müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen sprechen. Aber jetzt habe ich ja ganz am Anfang schon mal euer Unternehmen, Fabel, erwähnt. Aber jetzt lasst uns doch mal genau drüber sprechen. Was macht ihr denn eigentlich?
Ja, super gerne. Genau, was wir machen. Wir haben eine App für pflegende Angehörige, also wirklich für die häusliche Pflege. Ganz spannend vielleicht zu erwähnen, pflegende Angehörige, also wirklich du und ich, einfach die Laien, die die Pflege übernehmen müssen. Da sprechen wir von ungefähr 80 Millionen Menschen in Europa, die damit den größten Versorgungsdienst bilden, den wir haben. Also wir haben nicht mehr Pflegedienste oder stationäre Einrichtungen oder irgendetwas Ähnliches, was annähernd an diese Zahl kommt, wie wirklich privat pflegende Menschen. Die Herausforderung hier ist relativ naheliegend. Es gibt keine wirkliche Anleitung, wie pflege ich. Das heißt, wenn ein Laie in die Situation kommt, wie wir es zum Beispiel in der eigenen Familie waren, auf einmal wird die Großmutter pflegebedürftig, steht erstmal jeder da und muss sich damit beschäftigen. Okay, ich muss die Indikation verstehen. Also wie gehe ich jetzt zum Beispiel mit irgendwie einer Demenz um? Ich muss die ganze Bürokratie verstehen, was wirklich herausfordernd ist, im deutschen Pflegesystem. Das heißt, Pflegegrade beantragen, mit den Pflegekassen, irgendwelche Anträge stellen, dann wird etwas abgelehnt, dann fließen keine Gelder. Das heißt, da habe ich auch schon mal eine ganz, ganz große Hürde. Und das Dritte ist, dass ja herkömmlich insbesondere Frauen pflegen und die Pflege übernehmen. Das sind dann häufig die Töchter, die Schwiegertöchter und die machen es alleine. Und da kann man sich dann auch überlegen, ja, das kann nicht ganz so gesund sein, sowohl für einen selber, weil es ist einfach körperlich, mental sehr herausfordernd. Wir sprechen von 20 bis 30 Stunden in der Woche im Durchschnitt an Zeitaufwand, der on top kommt. Und es ist natürlich auch fürs Pflegesystem nicht ganz so gesund, weil im Zweifel die Qualität der Pflege nicht stimmt und die eigene Person, die pflegt, auch noch erkrankt. Also wir haben einfach ganz viele Herausforderungen. Und mit Fabel lösen wir genau dieses Problem. Das heißt, wir können über die App pflegende Angehörige kurz onboarden, verstehen, also in welcher Pflegesituation befinden sich die Menschen und können entsprechend dann einfach ein Pflegeökosystem in der App bereitstellen. Das heißt, alles zum Beispiel rund um Demenz wird bereitgestellt. Ich weiß, welcher Pflegegrad vorliegt oder eben auch nicht. Ich kann dann sagen, okay, wir müssen erstmal zusammen einen Pflegegrad digital beantragen. Und ich gebe darüber hinaus die Möglichkeit, mit verschiedensten Personen zu pflegen. Hört sich erstmal sehr banal an, aber das entlastet total, dass wir die Hilfestellung geben und sagen, nimm deine Familienmitglieder zum Beispiel oder die Nachbarn, aber auch den Pflegedienst mit rein und pfleg zusammen. Und da muss auch nicht jede Person vor Ort sein, weil das ist ja auch sehr, sehr schwierig, sondern wir können eben ganz, ganz viel digital abdecken.
Das heißt, auch die Kommunikation verbessert ihr dadurch zwischen den verschiedenen Personen, die dann pflegen, richtig?
Genau, komplett richtig, ohne aber, dass ich jetzt eben, ich sag mal, wie irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe jeden Tag neu abstimmen muss, wie kann oder wer bringt heute Oma zum Arzt oder wurden die Medikamente schon gegeben? Wir arbeiten wirklich sehr algorithmusbasiert mit Push-Notifications. Das heißt, alles passiert relativ automatisch und die Person wird immer erinnert. Ich weiß, okay, das wird einfach schon mal übernommen und gibt darüber hinaus einfach die Hilfestellung, um am Ende, und so kann man es verstehen, wirklich einen Pflegeplan zu haben. Also das, was eine Pflegekraft erstellen würde, morgens, mittags, abends, nachts, was muss gemacht werden, welche Medikamente, welche Hilfsmittel, welche körperlichen To-Dos habe ich dann übersichtlich in einer App und weiß genau, wer was dann von diesem Pflegeteam übernimmt.
Kannst du vielleicht einmal auf der anderen Seite beschreiben, vielleicht wird es dann noch ein bisschen klarer, so an einem Case wie, lass uns mal, du hast gerade vor den Demenz-Case gerade angesprochen, lass es uns mal annehmen, es ist eine pflegebedürftige Person mit einer leichten Demenz. Wie sieht da der klassische Weg aus, wenn ein Angehöriger pflegt und wie im Vergleich dazu, wenn man euch im Einsatz hat?
Genau, also der klassische Weg, der kann sehr verschieden sein. Also es werden herkömmlich zum Beispiel WhatsApp-Gruppen gebildet mit dem schönen Namen, wir pflegen Oma. Und dann wird da drin einfach, werden die Familienmitglieder eingeladen und man bespricht einfach, was anfällt, welche Dinge, ja, wer übernimmt. Das hat natürlich auch seine komplette Daseinsberechtigung bis zu dem Moment, wo man merkt, okay, Pflege ist zum einen nicht linear. Das heißt, was ich eben schon meinte, jeden Tag muss ich eigentlich neu planen und zum anderen auch komplex. Das heißt, ich muss auch verstehen, wie gehe ich mit den, also wie gehe ich mit der Demenz um. Und was wir eben machen in der App ist, dass wir eben, wenn ich die App runterlade, einfach schon mal ganz viel Wissen bekomme über die Krankheit Demenz. Also wirklich Auf was muss ich achten? Was sind vielleicht auch für Therapiemaßnahmen, die ich zu Hause ableiten kann, damit ich zum Beispiel hier einfach ja, eine gewisse Erleichterung schaffen kann und, und. Was steht mir aber auch zu? Gibt es einen Pflegegrad bei Demenz? Wo kann ich den beantragen? Also alles, was ich dann brauche, um der demenzerkrankten Person zu helfen, sowohl wirklich ja, bürokratisch als dann aber auch mit meinem eigenen Wissen, bekomme ich in der App. Und dann gibt es ja den Fall, es ist irgendwann so schlimm, ich brauche vielleicht externe Hilfe von jemandem, der wirklich Ahnung hat, also ein Profi, eine Pflegefachkraft. Und das ist die große Herausforderung, die wir in Deutschland haben. Wir haben kaum genügend Pflegefachkräfte. Das heißt, ich komme entweder nicht dran, sie können nur einmal am Tag zum Beispiel vorbeikommen. Das ist ungenügend, weil ja die Person einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht pflegebedürftig ist. Und was wir hier zum Beispiel machen, ist eben vieles, was eine Pflegefachkraft leisten würde, bei uns eben in der App wirklich abbilden zu können. Also einfach die Unsicherheit zu nehmen. Das ist ja ganz häufig der Fall. Kann ich jetzt bei einer Erkrankung das und das machen? Und dann nehmen wir einfach schon mal ganz viel Unsicherheit, weil wir sagen, okay, das ist zum Beispiel ein potenzieller Weg, den du gehen könntest. Wenn du aber auf diese Pflegefachkraft nicht verzichten kannst, und das ist ganz, ganz häufig der Fall, dann haben wir zum Beispiel verschiedenste Dienstleister, die wir anbinden. Das ist eh bei uns ein großer Bereich, also dass wir wirklich auch mit den entscheidenden Unternehmen, Dienstleistern zusammenarbeiten. Und dann kann man gleich über unsere App zum Beispiel ja, eine Pflegefachkraft suchen, passende Pflegehilfsmittel finden, Therapieeinrichtungen und, und. Also wirklich alles, und das muss man sich vielleicht so vorstellen, was auch noch der Unterschied von einem herkömmlichen Weg ist. Ich google und habe ganz viele verschiedene Infos, und bei uns kriegst du eben alles auf einer Plattform, noch mit dem schönen Hinweis, dass es dann auf deine Pflegesituation passend gemacht wird. Das heißt, du musst nicht noch die ganzen Infomaterialien irgendwie, ja, angucken. Ist das jetzt auch wirklich das, was mich betrifft, oder ist das jetzt erstmal sehr allgemein?
Du hast neben dieser Herausforderung ja auch angesprochen, dass es in Deutschland durchaus auch ein Thema ist mit der Bürokratie, zum Beispiel der Antragstellung etc. Wie könnt ihr damit Fabel unterstützen?
Genau, das ist tatsächlich sehr herausfordernd, weil es so viele verschiedene Bereiche gibt, mit denen ich in Berührung komme. Und was wir als erstes erstmal machen, ist, dass wir helfen, überhaupt dem User, dem Angehörigen zu verstehen, könnte hier ein potenzieller Pflegegrad vorliegen mit dem Instrument eines Pflegegradrechners. Weiß ich zum Beispiel, ja, es könnte ein Pflegegrad vorliegen, und dann kann ich gleich innerhalb der App einen Pflegeantrag an meine eigene Krankenkasse stellen, beziehungsweise Pflegekasse. Also bei der Pflege ist immer dann die Pflegekasse dafür zuständig. Das heißt, wirklich per Klick kann ein digitaler Antrag direkt an die Pflegekasse gestellt werden. Dann ist es so, dass herkömmlich der medizinische Dienst der Pflegekasse vorbeikommt und diesen ja, Pflegegrad einschätzt. Das muss noch eine Person machen. Hier helfen wir wiederum mit verschiedensten Infomaterialien, dich auf den Termin bestens vorzubereiten, damit du auch diesen Pflegegrad kriegst. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Situationen, in der du dich befinden kannst, je nach Pflegeindikation, was auch immer die Herausforderung ist. Und da brauchst du einfach verschiedenste Anträge, also ob es Vollmachten sind, Patientenverfügungen, Anträge für gewisse Pflegehilfsmittel. Und das alles findet man eben bei uns digital in der App. Das heißt, ich muss einfach nicht die ganzen Anträge zusammensuchen, sondern kann sie digital bei uns finden. Und vielleicht auch noch ein spannender weiterer Faktor ist die Thematik des E-Rezeptes. Sie gibt es in Deutschland aktuell nur für Medikamente, also wir haben sie noch nicht für Hilfsmittel. Und wir arbeiten zum Beispiel hier mit Unternehmen zusammen, die Teil der Gematik sind. Das heißt, wir können damit auf das E-Rezept zugreifen. Beispielsweise arbeiten wir mit Doc Morris zusammen im Bereich Medikamentenlieferung. Und somit kann man bei uns die Medikamente bestellen über Doc Morris mittels eines E-Rezeptes.
Super spannend. Du hattest vorher ja auch ein bisschen angedeutet, das ist, man kann sich das jetzt nicht nur als reine Information- und Kommunikationsplattform vorstellen, sondern ihr habt ja auch einen Algorithmus dahinter geschaltet. Und ich vermute mal, dass ihr auch in irgendeiner Form eben ein Reporting habt oder das irgendwie auch eure Ansätze dann dokumentiert innerhalb der App. Wie bereitet ihr das auf? Ich glaube, das ist ja auch gerade so ein bisschen spannend, wenn man auch auf der Suche nach vielleicht Kapitalgeber oder ähnlichem ist, da geht es ja auch immer ja um gewisse KPIs. Was sind da so die wichtigsten Kennzahlen? Wie dokumentiert ihr das und wie reportet ihr das dann auch?
Genau, unser Ansatz ist ja wirklich zu sagen, wir sind eine Plattform und diese Plattform soll wirklich Teil oder tiefen integriert werden in das Gesundheitsökosystem. Das bedeutet, was wir machen, ist, dass wir einfach generell als Plattform sehr datengetrieben arbeiten in jedem Bereich. Und der Algorithmus dahinter, den du auch angesprochen hast, natürlich immer smarter wird. Das hat ja ein Algorithmus an sich, umso mehr Daten wir füttern können, umso smarter wird er dann auch hinten raus. Das heißt, man fängt erstmal klein an, wirklich zu verstehen oder aufzubauen, was für Insights habe ich einfach eigentlich über meine User und die dann immer weiter miteinander logisch, sage ich mal, zusammenzuführen, also wirklich Kohorten abzuleiten. Und das machen wir. Das heißt also wirklich alles, was wir unter strengster Berücksichtigung des Datenschutzes, weil wir befinden uns ja hier im Bereich der sensiblen Daten und da muss man natürlich das Ganze sehr, sehr berücksichtigen, sammeln wir einfach sehr viele Insights und Daten. Und da kann ich dir jetzt gar nicht die entscheidenden KPIs nennen, weil es sehr, sehr viele verschiedene sind, um einfach dann bestmöglichst immer weiter diese Plattform auszubauen, sei es für unsere User, sei es aber auch dann für die Brücke zum Beispiel zur ambulanten Pflege, dass einfach hier die Effizienz auf beiden Seiten immer weiter vorangetrieben wird.
Jetzt haben wir viel über das Produkt an sich gesprochen, aber lass uns doch jetzt auch nochmal auf das Geschäftsmodell eingehen. Wie sieht euer Geschäftsmodell aus und was sind denn eure Vertriebswege auch darin?
Genau, also das Geschäftsmodell, ich habe ja schon gesagt, wir sind eine Plattform und das Geschäftsmodell ist dementsprechend hinter eine Plattformökonomie, wie man es ganz klassisch sagen würde. Das heißt, die App kostet gar nichts für den User, der sich die App im App Store runterlädt. Das heißt, wir monetarisieren an anderer Stelle und zwar im B2B-Bereich mit Gesundheits-, Healthcare-, Pflegeunternehmen. Das sieht folgendermaßen aus. Ich habe ja von ganz viel Content gesprochen, den wir zur Verfügung stellen und das Wissen, was wir den Usern mitgeben. Und da fragt man sich auch, woher kommt denn dieses Wissen? Also wer generiert es? Und das machen die Unternehmen, weil der große Vorteil der Unternehmen ist, die haben ganz, ganz häufig studienbasiertes Wissen, Content und wollen ihre Zielgruppe erreichen. Das ist beides relativ schwierig, weil der User häufig dieses studienbasierten Content nicht versteht und die Zielgruppe zu erreichen ist sowieso innerhalb der Pflege eines der größten Herausforderungen. Und wir nehmen eben dieses Wissen und cyclen das ab, wie man so schön sagt, bereiten das auf, dass es wirklich ja on point, knackig zu verstehen ist, so wie wir einfach heutzutage alle ja Content konsumieren möchten, weil pflegende Angehörige haben alles, nur nicht Zeit. Und können wiederum dem Unternehmen unsere Reichweite zur Verfügung stellen. Also wirklich die Audience der Zielgruppe pflegende Angehörige. Und das nicht nur in unserem eigenen Ökosystem-App, sondern auch darüber hinaus über zum Beispiel Social Media. Also wir haben einen riesengroßen Fokus auf Social Media, was vielleicht ganz spannend ist, weil es gar nicht so herkömmlich ist im Pflegebereich. Aber wir davon überzeugt sind, es ist die Plattform, wo Wissen heutzutage konsumiert wird. Und eben auch in diesen Snippets, in denen wir arbeiten wollen. Das heißt, wirklich Bewegtbild, kurz und verständlich, einfach das Wissen dem User zur Verfügung stellen. Und das ist ein wesentlicher Teil unseres Geschäftsmodells. Also wirklich mit Unternehmen zusammenzuarbeiten im Content-Bereich, B2B. Und darüber hinaus, habe ich aber auch schon erwähnt, arbeiten wir wirklich auch mit tieferen Schnittstellen zusammen. Sei es ja Unternehmen, die das E-Rezept dann uns zur Verfügung stellen und wir dann gleich ja eher in Richtung E-Commerce denken. Und die Schnittstellen monetarisieren wir entsprechend natürlich auch.
Und diese Anbindung der Anbieter auf der Plattform, die erfolgt dann wahrscheinlich so eine Mischkalkulation zwischen performancebasierten, agenturmäßigen Integrationen. Oder kannst du da noch was sagen oder möchtest du da noch was sagen?
Ich kann soweit dazu was sagen, dass es jetzt nicht eine reine Berechnung auf irgendwie, ich sag mal, dem Taumler Kontaktpreis oder irgendwie dem Klick ist, dem CPC ist. Machen wir natürlich auch. Also wir verkaufen natürlich schon am Ende die Performance, na klar. Mhm. Aber was wir einfach anders machen, auch als herkömmlich, wir verkaufen keine Leads. Herkömmlich in der Pflege werden Leads verkauft. So kann man es einfach ganz klassisch sagen. Und davon hat es eine Berechtigung, aber für unser Ansatz passt es nicht, weil wir eben sagen, wir wollen nicht einfach nur, es ist erklärungsbedürftig. Alles in der Pflege ist sehr erklärungsbedürftig und es macht gar keinen Sinn, einfach nur den kalten Lead quasi zu verkaufen. Das heißt, wir sind sehr gut da drin, behaupten wir mal, die Zielgruppe zu erreichen und zwar digital und das verkaufen wir eben natürlich mit. Also zu sagen, ihr habt kaum einen Streuverlust, weil wir natürlich mit den Insights wissen, an welchen User können wir wirklich das Wissen, das Produkt, die Dienstleistung auch optimal, wo ist das perfekte Match? Und das ist natürlich auch etwas, was in die Kalkulation mit einfließt.
Ja, so ein Plattformgedanke ist ja auch ein richtig cooles Geschäftsmodell, wenn es denn mal fliegt, dann hat, also wenn man beide Seiten sozusagen erreicht hat. Vielleicht lass uns, wir haben jetzt die B2B, die Zahlerseite für euer Geschäftsmodell uns ein bisschen angeschaut. Auf der anderen Seite braucht ihr ja auch eben die Personen, die die Inhalte konsumieren, die eure App runterladen. Was sind da eure Ansätze? Wie bringt ihr diese App in den Markt?
Ja, das ist tatsächlich eine der spannendsten Fragen, die wir immer wieder gestellt kriegen, weil ich glaube, wenn man sich das so ganzheitlich anguckt, was gibt es gerade für Startups in dem Bereich, ist das einfach immer die größte Herausforderung von allen. Wie erreiche ich einfach den User, gerade fliegende Angehörige? Wir legen zum einen Schwerpunkt darauf, den User wirklich digital zu erreichen. Das ist natürlich einfach ableitend aus unserem ganzen Geschäftsmodell heraus irgendwo naheliegend, weil wir wirklich, ich sag mal, einen Funnel aufbauen können, der dann entsprechend bei uns in der App weitergeführt wird. Das heißt, wir setzen auch hier ganz stark auf Social Media, um wirklich eine große Community aufzubauen und einfach die Vorteile immer wieder nahezulegen, warum man wirklich Pflegen digital machen sollte und das wirklich dann ja der Call to Action in unsere App oder zum App Store führt. Das ist etwas, was ja, wir einfach erprobt haben und wo wir einen großen Erfolg sehen. Das heißt, wir sind wirklich digital unterwegs. Nichtsdestotrotz sind wir aber auch an anderen Touchpoints unterwegs und die sind nicht zu unterschätzen und die funktionieren auch sehr, sehr gut. Das heißt, eines der größten Herausforderungen ist ja eben, was ich gesagt habe, Pflege in den eigenen Alltag zu kriegen, also irgendwie diese Machbarkeit. Und was die meisten Menschen von uns haben, ist ein Job. Und wir haben medial alle rauf und runter zwischen der Vereinbarkeit von Kind und Familie, beziehungsweise Familie und Beruf gesprochen. Das wissen wir aber, dass Pflege und Beruf nicht eine wirklich geringere Aufwand ist. Darüber haben einfach Unternehmen die Politik jahrelang gar nicht gesprochen. Das fällt jetzt vielen Unternehmen einfach ja, hinten runter. Und das heißt, da setzen wir tatsächlich einen großen Schwerpunkt drauf, zu sagen, ins betriebliche Gesundheitsmanagement, dort in die Gesundheitslösung, den Mitarbeitenden da einfach aufzuzeigen, ihr müsst nicht unbedingt erstmal euren Job reduzieren oder eben ganz kündigen. Das ist nämlich ein Riesenproblem, was viele haben, sondern wie kann ich das einfach wirklich zusammen hinkriegen? Das ist zum Beispiel bei uns auch ein Vertriebskanal, den wir fokussieren. Und ja, zu guter Letzt arbeiten wir natürlich, ich würde mal sagen, mit klassischen Anlaufstellen in der Pflege, die einfach angesteuert werden im Alltag. Also das sind Pflegestützpunkte, das sind Sozialämter, das sind Krankenhäuser, Entlassmanagement und. Also dort wirklich, wo Pflege irgendwie stattfindet und wo ich damit in Berührung komme, sind wir tatsächlich auch.
Jetzt, wenn man über Pflege spricht und Pflegeleistungen im digitalen Kosmos, sage ich mal, dann hört man auch einen Begriff sehr oft, der auch sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich DEEPA. Was hat euch denn davon abgehalten zu sagen, hey, wir versuchen das Geschäftsmodell in irgendeiner Form so auszurichten, dass wir vielleicht auch diesen DEEPA Weg gehen könnten? Und warum habt ihr euch komplett für einen anderen Weg entschieden?
Ich würde erst mal ganz simpel sagen, weil es bis jetzt, glaube ich, noch keine DEEPA gibt. Also das haben wir uns jetzt nicht unbedingt ausgesucht, sondern das ist einfach, ich glaube, der Status quo der Realität. Nein, aber auch ein bisschen Spaß beiseite. Im Durchschnitt geht die Pflegezeit 5 Jahre. Wenn ich jetzt ein Rezept kriegen würde, was längstens irgendwie 6 Monate geht, dann bringt mir das nicht ganz so viel, wenn ich einfach 5 Jahre lang pflege. Die Techniker Krankenkasse zum Beispiel ist unser strategischer Partner. Das heißt, wir verstehen mittlerweile auch ganz gut, was deren Schwerpunkte sind oder wo ja gesagt wird, da setzen wir jetzt einfach einen Fokus drauf, digitale Unternehmen zu unterstützen. Und für uns ist es einfach aktuell kein entscheidender Weg zu sagen, wir monetarisieren uns über eine Krankenkasse. Ist es relativ teuer, das Geschäftsmodell. Man kann kaum dann anderweitig monetarisieren, wenn man diesen Weg geht. Und es ist dann ein reines deutsches Geschäftsmodell, was auch noch dazu kommt. Und ich habe ja auch eingangs gesagt, wir sprechen von 80 Millionen Menschen in Europa und das ist auch unser Ziel. Also wir wollen die führende Plattform innerhalb Europas werden und uns gar nicht so sehr von den Strukturen des deutschen Gesundheitssystems abhängig machen, sondern wir verstehen uns als Plattform und alles, was wirklich ja, Verträge zu den Krankenkassen hält, was wirklich im regulierten Bereich sind. Das sind im Zweifel unsere Partner, aber nicht wir. Und insofern sehen wir das Ganze als ja, aktuell zumindest nicht sinnvoll für unser Geschäftsmodell an und unsere Vision.
Du hast gerade die strategische Partnerschaft auch nochmal angesprochen. Ich glaube, du hast es auch zu Beginn des Interviews ein bisschen angedeutet schon. Und es ist ganz oft eine Frage, die von jungen Gründer, Gründerinnen kommen in dem Kontext. Wie erzielt man überhaupt, wie kommt man irgendwie an so eine strategische Partnerschaft mit einer, zum Beispiel in eurem Fall jetzt Krankenkasse? Und was würdest du sagen, was ist der größte Mehrwert?
Ich fange mal hinten an. Der größte Mehrwert ist einfach zu verstehen, wo steht auch einfach so eine Krankenkasse? Was ist das Interesse der Krankenkasse? Also was treiben die aktuell voran? Somit wissen wir zum Beispiel, dass auf einmal Prävention doch deutlich mehr frustrierender wird als noch die Jahre davor, weil Prävention hat kein Geld gebracht. Und mittlerweile weiß man aber, ist hinten raus vielleicht doch nicht gar nicht so schlecht, eben gewisse Sachen präventiv zu betrachten. Das heißt, wenn man eben in dem Ökosystem Gesundheit unterwegs ist, macht es einfach Sinn, die verschiedensten Stakeholder zu kennen und zu verstehen und auch zu verstehen, wo wollen die Stakeholder einfach in den nächsten Jahren hin, um sich dann einfach als junges Unternehmen dort wirklich seine kleine Nische zu suchen und zu überlegen, wie kann ich da einfach dann den bestmöglichen Impact haben, um auf deren Ziel einzuzahlen. So läuft es am Ende des Tages natürlich irgendwo, dass man sagt, okay, wir müssen natürlich hier Hand in Hand arbeiten und wir wären schön blöd zu denken, dass wir das alles alleine hinkriegen würden, sondern wir sind natürlich abhängig davon, wirklich mit den Kostenträgern und den Gesundheitsleistern und sowas zusammenzuarbeiten. Also das erstmal quasi vorab. Ja, wie kriegt man so eine Partnerschaft? Das ist eine gute Frage. Also es ist wahrscheinlich viel Netzwerk, viel Glück, viel Hartnäckigkeit. Also auch das gehört dazu. Am Ende des Tages hört man auch sehr, sehr viele Neins. Und ich glaube, da gehört sehr, sehr viel Hartnäckigkeit dazu. In dem Fall hatten wir das große Glück, dass es andersrum gekommen ist. Die Techniker hat quasi uns gescoutet und das ist natürlich dann irgendwie ein Sechser am Lotto. Das passiert uns jetzt auch nicht alle Tage, aber in dem Fall war es. Und das war natürlich ganz, ganz toll für uns am Anfang, dass wir da irgendwie so einen, ja, nochmal so einen Impuls bekommen haben. Irgendwie ist das nicht ganz so unspannend, zumindest mal gucken, was daraus wird, weil es bedeutet auch erstmal nichts, eine strategische Partnerschaft. So muss man es natürlich auch erstmal formulieren. Genau, also ich kann da jetzt gar nicht so ein allgemeingültiges Rezept mitgeben, aber ich würde wirklich sagen, Netzwerk, Glück und Hartnäckigkeit sind so die Faktoren.
Ja, cool. Wenn du jetzt, ihr seid ja jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, so circa 2 Jahre am Markt oder vor 2 Jahren habt ihr gegründet.
Genau, so lange noch nicht am Markt.
Ja, genau. Wie würdest du sagen, was war in dieser Zeit so vielleicht 1, 2 Erfolge, Meilensteine, wo du sagst, da bist du jetzt persönlich besonders stolz drauf?
Das sind tatsächlich einige, aber wenn ich jetzt so auf die Größen zurückblicke, dann ist es de facto ganz am Anfang, dass wir wirklich ein CPO oder ein CTO gefunden haben, die neben ihren Jobs wirklich auch am Anfang gesagt haben, wir finden es so geil, wir glauben so doll dran, wir machen das jetzt einfach neben unseren Jobs am Wochenende, bauen wir mit euch das MVP. Das war, muss ich sagen, schon ein Meilenstein, der uns natürlich echt geholfen hat, weil ja, das war uns sehr wichtig, dass zumindest diese Position intern bei uns auch besetzt sind und wir da nicht nur mit externen Agenturen arbeiten müssen. Dann würde ich sagen, war natürlich ein toller Meilenstein, als wir dann live gehen konnten mit den Apps. Und also Android und iOS, deswegen sage ich immer Apps. Das ist natürlich nur eine für den User. Und zu merken, irgendwie läuft es. Also die User, auch die paar, die wir dann hatten, weil wir hatten gar kein Geld, haben die App genutzt. Und das ist natürlich schon etwas, was dann ja einfach ein gutes Gefühl gibt und ein Feedback gibt. Okay, das, was man baut, hat eben einfach irgendwie auch einen Impact. Ich würde sagen, das ist auch ein großer Meilenstein. Und jetzt kürzlich auch wirklich ein entscheidender Meilenstein war tatsächlich der Abschluss unserer ersten Finanzierungsrunde. Also wir haben unsere Pre-Seed-Runde geclosed, was natürlich einfach auch in Zeiten so über Sprechen rauf und runter, es ist nicht leicht, Kapital einzusammeln und gerade im Pflegebereich, glaube ich, ist es tatsächlich noch mal schwieriger, weil eben es nicht so viel gibt, weil Geschäftsmodelle nicht so schnell skalieren wie irgendwie in anderen Märkten, weil auch so viele gescheitert sind, muss man da auch ganz fairerweise sagen. Und die Kombi macht es nicht leicht. Und das war jetzt tatsächlich auch nochmal ein super Meilenstein zu sehen. Da konnten wir einen Haken dran setzen.
Und was würdest du sagen, was sind jetzt so die nächsten Steps in den nächsten Jahren? Was habt ihr euch vorgenommen?
Viel, aber um das vielleicht ja so ein bisschen zusammenzufassen, ist natürlich jetzt da, wo wir stehen, einfach das Ganze smart weiter auszubauen. Also wirklich auch dieses, was ich mal wieder betont habe, datengetrieben und so weiter. Das klingt immer so toll und das ist aber für uns entscheidend, weil wenn man einfach nur ein Luftschloss baut, ist es einfach doof, wenn es hinten raus irgendwie nicht funktioniert. Also wirklich das ganze Datengetriebene, den Algorithmus, die Intelligenz hinter unserer Infrastruktur weiter auszubauen, ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein, den wir uns vorgenommen haben. Also wirklich das Produkt, am Produkt weiterzuarbeiten. Gleichzeitig gibt es in jeder Richtung viel zu tun. Die Usability, wirklich aber auch die Partnerschaften. Wir schlagen jetzt die Brücke wirklich in die ambulante Pflege. Da können wir dann das nächste Mal nochmal ausführlicher zu sprechen, was das bedeutet. Das heißt, da haben wir einen großen, großen Meilenstein vor uns. Und ja, letztendlich wirklich eine große, also zu wachsen, wirklich eine relevante Anzahl an Usern zu bekommen. Ich habe jetzt häufig das Wort Plattform gesagt und ich bin davon auch überzeugt, dass eine Plattform bedeutet, dass es nicht viele Plattformen geben kann im selben Sektor, sondern es wird da in der Regel eine Plattform das rein machen, die entscheidend ist. Und das bedeutet einfach, da muss man natürlich auch entsprechend relativ schnell skalieren.
Ja, Maximiliane, wir haben persönlich angefangen und wir enden meistens im Podcast auch auf einer persönlichen Art und Weise, denn wir haben immer so zwei Fragen mitgebracht, so kurze Fragen an dich. Und zwar die erste Frage wäre, Gesundheitspodcast, gibt es denn irgendwas, was du täglich in deine Routine einbaust, was dir hilft, ein gesünderes Leben, gerade auch als Gründerin, zu führen? Morgenroutine, irgendwas über den Tag, was du sagst, ja, das schaffe ich irgendwie zu integrieren.
Also ich würde sagen, ganz klassisch das Zitronenwasser trinken. Also ich gucke, dass ich relativ gesund, sag ich mal, lebe, was meine ganze gesamte Ernährung angeht, weil ich einfach merke, es ist irgendwie für mich super wichtig. Aber ja, dazu gehört morgens wirklich sehr viel Wasser mit sehr viel Zitrone zu trinken. Und eigentlich bin ich die größte leidenschaftliche Joggerin und habe das mit der Gründung auch für mich entdeckt. Also seit es Fabel gibt, laufe ich. Das ist irgendwie so mein Therapieersatz und irgendwie, ja, wenn der Kopf voll ist, dass ich dann das alles irgendwie in meinem Kopf geordnet kriege und einfach auch den Kopf danach frei habe. Und das mache ich morgens. Ich bin tatsächlich eine totale Morgenmacherin. Ich wohne in Hamburg an der Alster morgens. Die Sonne geht auf. Das ist mein absoluter Gamechanger. Aktuell so ein bisschen eingeschränkt in meiner Situation, aber ich mache es nach wie vor trotzdem. Auch gegen Anreden irgendwelcher Frauenärzte und sonst was, weil es für mich einfach so wichtig ist. Also ja, irgendwie gesund starten mit viel Wasser und Zitrone und laufen, würde ich sagen, ist meine Morgenroutine.
Ja, vielleicht ist es ja dann irgendwann auch jetzt gegen Ende dann eher das Wandern. Ich habe jetzt letztens auch dieses Extremwandern für mich entdeckt, quasi neben dem Laufen. Und zwar nennt sich das Mammutmarsch. Das kann man auf 55 Kilometer an einem Tag machen. Mache ich jetzt dann demnächst. Deswegen kann auch das sehr schön sein und Kopf frei kriegen.
Klingt auf jeden Fall auch gut. Vielleicht ist es ja das Wandern dann.
Ja, cool. Und die zweite Frage, die wir immer stellen, ist, so ein Gesundheitsmythos oder vielleicht auch in deinem Fall so ein Pflegemythos aus der Pflege, wenn es einen gäbe, den du jetzt konkret aus der Welt schaffen könntest, welcher wäre das?
Jetzt aus der Pflege müsste ich drüber nachdenken, aber Gesundheitsmythos per se würde ich erstmal sagen, Kaffee ist nicht ungesund. Das halte ich für ganz großen Quatsch. Ich glaube, ein guter Kaffee ist gesund. Und ich halte die Lanze für guten Kaffee hoch. Pflegemythos müsste ich drüber nachdenken.
Alles gut.
Bleiben wir beim Kaffee.
Bleiben beim Kaffee und da hast du ja auch kein ganz schlechtes lokales Pflaster ausgewählt mit Hamburg, glaube ich. Da gibt es sehr gute Röstereien, wenn ich das richtig im Kopf habe, da Richtung Hafen. Dementsprechend, ja, eine gute Tasse Kaffee, das würde ich auch nicht nein sagen. Wenn jemand jetzt hier zugehört hat und gesagt, hey, mit eurer Mission, das matcht total gut, wer würdest du sagen, wer sollte sich unbedingt bei euch melden und ja, wo kann er das vielleicht auch tun? Also mehr zu Fabel erfahren, aber vielleicht sich auch mit dir direkt austauschen zu können.
Auf jeden Fall LinkedIn. Genau, Max Mirjane Kugler heiße ich da. Ich glaube, relativ leicht zu finden oder eben Fabel. Also LinkedIn würde ich sagen, ist die Plattform Nummer eins, wo man mich sehr gut erreichen kann. Wer sollte sich melden? Ich weiß nicht, wer hier alles zuhört, aber auf jeden Fall alle, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen und glauben, sie können oder es könnte spannend sein, wenn man sich mal austauscht. Und klar, nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Also wir planen unsere Seed-Runde auch schon wieder dieses Jahr. Insofern auch hier sind wir immer bereit und interessiert natürlich mit spannenden Partnern zu sprechen. Insofern, ja, alle, die glauben, es könnte spannend sein.
Webseite und LinkedIn-Profil packen wir dann auch in die Shownotes. Erstmal herzlichen Dank für deine Zeit heute. Super spannend, eure Mission. Bin da gespannt, was da die nächsten Jahre dann auch von dem, was ihr euch vorgenommen habt, auch Realität wird. Und ja, wir hören uns ja nochmal nächste Woche in einer kurzen Quick-Tipp-Episode. Aber erstmal an dieser Stelle, danke Maximiliane, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe zu danken. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon auf die Folge.